Leipzig ist ja schon traditionell das Areal der Manga-Mäuse. Vor allen Dingen am Wochenende wird es hier vor jungen Menschen geradezu wimmeln, die sich als Manga-Figuren verkleidet haben. Da weht immer so ein bisschen ein Hauch von Karneval durch die Messehallen. Kein Wunder also, dass Comics in diesem Jahr ein deutlicher Schwerpunkt in Leipzig ist. Und einer der großen Trends sind Graphic Novels und ganz speziell sind es dokumentarische Formate. Wir haben zwei Kenner des Genres eingeladen, Andreas Platthaus, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Stefan Panor, Redakteur bei Comic-Szene und Mitglied der Jury Comic des Jahres. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie hat Platthaus gefallen Ihnen denn diese leibhaftigen Manga-Figuren hier auf der Messe, die man da eben vor allem am Wochenende verstärkt und geradezu scharenweise sieht?
Ich finde es sehr skurril, weil es eine ganz eigene Atmosphäre in diese Buchmesse hineinbringt, die zwar Frankfurt mittlerweile ein bisschen zu kopieren versucht, aber Leipzig eben so begonnen hat. Und das ist eine sehr eigene Atmosphäre, die das normale Publikum der Messe irritiert. Das finde ich prinzipiell sehr schön. Ich habe nun keinen großen Hang zum Verkleiden als Comicfigur. Als Donaldist ist man da immer sehr gebrannt. Die Leute erwarten, dass man mit Matrosenanzügen rumläuft und Quack-Quack sagt. Darum verstehe ich nie so ganz, warum die sich so auf ihre Welten einlassen. Aber aussehen tut's toll.
Wir versichern, dass Herr Platthaus nicht im Matrosenanzug erschienen ist.
Genau, und auch nicht im Watschelgang hier aufgetaucht ist. Wie ist denn das, Herr Panor? Was meinen Sie, diese Jugendlichen, die sich hier als Comicfiguren verkleiden, ist das dann nur noch Folklore oder steckt dahinter doch so eine echte Begeisterung für die Mangas?
Dahinter steckt auf jeden Fall, dass es sich um eine Jugendkultur handelt. Das heißt, das ist ein bisschen vielleicht vergleichbar wie früher dem Punk, dass man sich auch ein bisschen auf Kontra gebürstet anzieht. Die setzen sich intensiv damit auseinander, die leben diese Jugendkultur auch. Also die haben ihre Mangas daheim, die haben ihre auf DVD und auch teilweise nicht ganz legal, ihre Filme, ihre Animes daheim. Die leben in dieser Kultur, die lernen sehr oft Japanisch, die sprechen oft fließender Japanisch als mein studierter Japanologe und sie verkleiden sich eben als ihre Lieblings-Manga respektive Comicfiguren. Die leben das. Das ist eine Kultur.
Man ist ja fast versucht zu sagen, Mangas waren gestern der große neue Trend, das sind die Graphic Novels. Und das ist hier, wir bekennen es einfach mal offen, mit zwei Frauen zu tun haben, die jetzt auf diesem Gebiet nicht gerade zu Hause sind. Wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie, Herr Platthaus, mal erklären, was das eigentlich ist, Graphic Novel, und was das Besondere daran ist.
Erstmal bin ich ja froh, dass nicht alle Leute schon wissen, um was es geht. Denn diese Erlebnisse zu machen, sind ja auch wunderbare ästhetische Erfahrungen. Graphic Novels ist ein Marketingbegriff, um es mal ganz dreist zu sagen. Das hat eigentlich mit dem Inhalt sehr wenig zu tun. Übersetzt würde es gezeichneter Roman heißen. Das zeigt bereits, was für ein Unsinn diese Bezeichnung eigentlich darstellt. Denn es gibt dort eben auch dokumentarische Stoffe, es gibt essayistische Sachen. Nennen wir es gezeichnete Literatur, aber das klingt natürlich nicht halb so gut. Was es damit auf sich hat, ist, dass darin mittlerweile Stoffe geboten werden, die sich vor allem an ein erwachsenes Publikum richten und die nicht mehr unbedingt Rücksicht nehmen auf bestimmte Druckformate, bestimmte Seitenumfänge. Das ist in gewisser Weise das, was die Graphic Novel Bewegung, wenn wir denn doch davon reden wollen, ausmacht. Größtmögliche Freiheit im erzählerischen wie im formalen Bereich für die Comiczeichner und Autoren.
Ja, Andreas Platthaus hat zwei Stichworte genannt, dokumentarische Stoffe und für Erwachsene. Und das scheint ja wirklich der neueste Trend des Trends zu sein, also diese dokumentarischen Formate. Also die harte Realität ist jetzt en vogue in der Graphic Novel, muss ich ja jetzt sagen, nicht im Comic. Herr Panor?
Ja, natürlich. Also im Comic natürlich. Also wir haben vor 20 Jahren schon entsprechende realistische Stoffe im Comic gehabt. Das hat den Comic schon immer begleitet, dass der Lebensalltag dargestellt wurde. Dass wir das jetzt explizit in der Graphic Novel haben, ist, wie Andreas Platthaus schon angedeutet hat, einer Marketingaktion zu verdanken. Es ist einfach so, dass man als Graphic Novel schneller in den Buchhandel kommt und natürlich möchten Verlage in den Buchhandel kommen, also drucken sie auf ihren Comic drauf Graphic Novel und dann kaufen das die Buchhändler auch ein. Mehr steckt da nicht dahinter. Aber Comic war schon immer realistisch.
Aber die harte Realität?
Auch die harte Realität. Da kann Andreas als Kenner der frühen Comicgeschichte mir schneller aushelfen, denke ich.
Aber nicht als Donaldist.
Doch, gerade. Also da können wir immer drüber reden, dass gerade in den Karl-Barks-Comics sehr viel Realität vorhanden war.
Naja, also sagen wir mal so, bei Graphic Novels und diesem dokumentarischen Ansatz. Es gibt den amerikanischen Zeichner Joe Sacco, der nach Bosnien, nach Gaza gefahren ist und dort eben der internationale Krisenherde bereist, um eher reportagemäßig davon zu berichten und das eben auch zu zeichnen. Und man denkt, es ist schon anders als, nicht Literatur natürlich, aber es ist schon anders als das, was wir sonst durch die Medien präsentiert kriegen. Denn in Berichterstattungen über Kriegsgebiete, Krisengebiete, da sehen wir keine blutigen Leichen. Der Zeichner, der kann sowas ja einfach zeichnen.
Ja, so einfach nun auch wieder nicht. Denn natürlich muss auch der Zeichner auf gewisse Marktgegebenheiten Rücksicht nehmen. Aber es ist in der Tat viel einfacher, eine sehr unangenehme, blutige Szene mit einer intelligenten grafischen Lösung darzustellen, die vom Schrecken überhaupt nichts wegnimmt, aber eben die unglaubliche Drastik und auch das Indiskrete, was eine Fotografie oder eine Filmaufnahme beinhaltet, eben ausblendet. Das ist das Geschick des Zeichners. Und Joseco ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Er hat eine vollkommen neue Form von Reportage etabliert im Comic-Genre. Vor allem eine, in der auch er selbst immer wieder sich selbst auftreten lässt, sodass überhaupt kein Zweifel über die komplette Subjektivität dieses Standpunktes entsteht. Also alles das, was Fotografie oder Film eben immer noch mit so einer Art von, nennen wir es realistischer Illusion verbindet. Nämlich die Tatsache, dass wir glauben, das ist genau so, wie wir es da im Bild sehen, was ja Nonsens ist, weil es den subjektiven Blick des Kameramannes gibt. Das thematisiert Joseco insofern, dass er sich selber immer mit als, ja, sagen wir, Helden seiner eigenen Erzählung mit einbaut. Und das ist extrem fair, weil wir nie auf den Gedanken kommen, es könnte eine objektive Sicht sein.
Aber dann ist es ja im Grunde genommen kein Comic mehr, sondern dann ist es, Sie haben das Wort genannt, eine Reportage. Möchten Sie dazu was sagen, Herr Panok?
Comic ist ja eigentlich der klassische Ansatz, jetzt Comic als sequenzielles Erzählen, als gezeichnetes oder zumindest als visuell sequenzielles Erzählen, ist ja losgelöst vom Begriff der Reportage oder auch losgelöst vom Begriff der Fiktion, der Belletristik zu sehen. Infolgedessen bleibt es natürlich immer ein Comic. Der Comic an sich ist natürlich auch immer dieses Twitter-Medium mit dieser merkwürdigen Zusammenmanschelei von Text und Bild, die natürlich dem Bild widerspricht und die auch teilweise dem Text widerspricht und am Ende trotzdem funktioniert.
Wenn man so generell auf Graphic Novels schaut, vielleicht stimmt es auch gar nicht, habe ich so das Gefühl, dass so ein Markenzeichen der Graphic Novels das Düstere ist. Stimmt das so, Herr Platthaus?
Ja, in gewisser Weise schon, wobei es daran liegt, dass eben tatsächlich vor allem Stoffe als Graphic Novel ausgewiesen sind, die für Erwachsene, wie gesagt, eher gemacht sind, für ein älteres Publikum. Und dass man die natürlich nicht notwendig mit Slapstick oder sowas abholt, obwohl es auch das gibt, das ist klar. Man würde ein Fix und Foxy Heft nicht als Graphic Novel bezeichnen, oder wenn, wäre man sehr mutig. Das sind tatsächlich eher Stoffe, die, nennen wir es ernsthaft, düster müssen sie nicht sein. Das können auch sehr ernsthafte Beziehungsgeschichten sein, die nicht notwendig in der Krise enden müssen, aber die sehr genau beobachten, wie eine Beziehung funktioniert. Und so gesehen würde ich immer sagen, der Unterschied ist, sie sehen erwachsener aus. Ob sie das sind, ist eine ganz andere Frage. Es gibt natürlich auch die Zeichner, die genau mit diesem Erwartungshaltung schon wieder spielen und dann etwas machen, was Computerspiele auch sehr gern machen, nämlich die, ja, sagen wir, die etwas amüsementlastigeren Instinkte in uns zu berühren. Und das sind dann sehr nette Überraschungen, wenn man einen Comic aufmacht, der erstmal extrem ernsthaft daherkommt und einen dann plötzlich wieder in etwas zurückführt, was man eigentlich als fast vergangene Phase des Mediums betrachtet.
Aber dann auch eher nur punktuell, denn das fragt man sich ja instinktiv, ja, wo bleibt der Humor bei dem Ganzen? Es ist ja immerhin dann doch auch ein Comic.
Ja, gut. Ja, Michael Grönewald vom Reprodukt Verlag hat das gestern sehr schön dargestellt, weil diese Debatte kam gestern auch auf dem Podium hier auf, dass er sagte, der Comic muss sich jetzt erstmal die Ernsthaftigkeit austreiben, muss erstmal die Ernsthaftigkeit sich an dem abarbeiten, was er sich lange nicht abarbeiten konnte. Das heißt, er ist wieder auf dem Weg zum Komischen zurück und die Verlage zielen natürlich auch darauf, dass man sagen, die Komik gehört zum Alltag dazu und die Komik gehört zur Literatur dazu und es wird auch wieder mehr komische Graphic Novels geben, sobald wir uns die an der Ernsthaftigkeit abgearbeitet haben.
Sie, Herr Platthaus, geben jetzt bei Suhrkamp eine, ja, wie soll ich sagen, Comics heraus? Doch, es sind Comics, ja. Literaturadaption, so nennen Sie das. Vielleicht kriegt Herr Platthaus mal das Mikrofon und erklärt mal, warum er das macht.
Es ist völlig klar, warum ich es mache. Ich mache es deshalb, weil ich glücklich bin, wenn Comics, die mir gefallen, gedruckt werden. Und ich bin nicht in einem Verlag angestellt, oder ich bin in einem Verlag angestellt, aber in einem Zeitungsverlag. Und schon da machen wir Comics, die ich im Regelfall aussuche. Und das sind Comics, die mich interessieren. Und von denen ich einfach hoffe, dass sie andere Leute auch interessieren. Und bei Suhrkamp ist es genauso. Als man mich bat, Herausgeber ist zu viel gesagt, sagen wir, ich bin Berater dabei zu agieren, habe ich gesagt, ja natürlich. Denn ich möchte, dass möglichst viele gute Comics auf dem Markt zu haben sind. Und deshalb betreue ich diese Reihe mit. Und das ist in der Tat auch eine, wo ich sagen würde, bei den beiden Bänden, die bisher erschienen sind, steht die Komik ganz klar gegenüber der Dramatik im Vordergrund.
Aber unter welchem Aspekt werden die ausgesucht? Ich meine, es sind ja Literaturadaptionen. Es ist eine literarische Vorlage. Wir haben hier Alex in Sussex, frei nach Lewis Carroll. Wir haben Alte Meister nach Thomas Bernhard. Und Sie sprechen jetzt von Comics. Und man hat natürlich sofort den Verdacht, hier will jemand Literatur, die vielleicht so nicht mehr gelesen würde, unters Volk bringen, an die jungen Menschen.
Das kann man nun weder im Falle von Thomas Bernhard noch von Lewis Carroll sagen. Diese Literatur wird sehr gelesen. Es ist dann eher für mich natürlich das Interesse gewesen, da es nur mit Suhrkamp zu tun hat, wollte ich etwas machen, was in der Tat auch den literarischen Nimbus von Suhrkamp gerecht wird. Und was es bislang noch nicht als eigenständige Reihe gibt, sind eben Literaturadaptionen. In diesem Fall haben wir sogar den Anspruch, eigentlich nur Adaptionen von Texten zu nehmen, die auch bei Suhrkamp vertreten sind. Und das ist unsere Arbeitshypothese, die werden wir im Herbst das erste Mal durchbrechen, wenn der erste Originalstoff da erscheint, ein autobiografischer Comic von Volker Reiche, der eben keine Literaturadaption ist. Aber die ersten 3-4 Bände wollten wir unbedingt als Literaturadaption machen und das wird auch weiterhin der Schwerpunkt der Reihe bleiben.
So, jetzt wo wir schon Sie beiden Experten hier haben, müssen wir jetzt noch unbedingt wissen, jetzt hier zur Leipziger Buchmesse, was sind denn die Titel, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Herr Panua, fangen Sie mal an.
Ich würde fast fragen, ob Andreas und ich das im Chor sagen wollen, aber es ist natürlich der Jimmy Corrigan Es ist natürlich der Jimmy Corrigan.
Der Jimmy Corrigan, der bei Reprodukt in deutscher Übersetzung erscheint, 13 Jahre zu spät, aber er kommt.
Genau, und 13 Jahre zu spät deswegen, weil 10 Jahre an dem Buch in der deutschen Übersetzung gearbeitet wurde. Das ist also auch eine Großtat des Verlegertums, das einfach... Dieser Künstler stellt wahnsinnig hohe Ansprüche an seine Auslandsausgaben. Es ist eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Auslandsausgabe von ihm überhaupt.
Nein, das ist völliger Unsinn. In Frankreich ist der Band bereits 2002 erschienen. Es ist also überhaupt kein Problem, das schnell hinzukriegen.
Gut, aber...
Und für alle die, die sich jetzt fragen, wovon reden die beiden eigentlich? Es ist eine Graphic Novel von Chris Ware, die im angelsächsischen Raum sehr berühmt ist oder durchaus berühmt und die eben jetzt auf Deutsch erscheint. Es geht um einen Mitreisiger. Tja, eigentlich würde man sagen, ziemlicher Loser, dessen Leben darin besteht... mit seiner Mutter zu telefonieren und ansonsten hat er nicht viel. Was ist so toll an dieser Graphic Novel?
Es ist ein Porträt eines eigentlich gescheiterten jungen Mannes oder mittlerweile eigentlich auch schon mittelalten Mannes und es heißt eben Jimmy Corrigan, der klügste Junge der Welt, was natürlich reiner Nonsens ist. Das hat er sich als Kind mal so vorgestellt, dass er das wird. Er hat selber Superhelden-Comics gelesen, imaginierte sich so eine Heldenexistenz und wir erreichen ihn in einem Moment, wo sein ganzes Leben in die Brüche gegangen ist. Es steckt sehr viel Autobiografisches von Chris Ware, dem Zeichner, da drin. Nicht in dem Lebenslauf, den er beschreibt, das überhaupt nicht, aber in der persönlichen Familienkonstellation, die geschildert wird, das merkt man diesem Comic auf teilweise extrem intensive Art und Weise an. Und es ist eine psychologische Studie, die ihresgleichen sucht. Ich kenne in Literatur nichts Vergleichbares und es ist kein Wunder, dass dieses Buch in Amerika auch diverse Literaturpreise gewonnen hat.
Das war jetzt also die Empfehlung unserer beiden großen Comic-Experten zum Abschluss dieses Radiofeuilletons live von der Leipziger Buchmesse. Die Empfehlung von Andreas Platthaus und von Stefan Panur. Schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.